Atlanta am 30. Januar 2000, der Tag des Super Bowl 34. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Alle Hotels sind ausgebucht, die Straßen voller Menschen und der Georgia Dome mit 70.000 Menschen bis auf den letzten Platz gefüllt. Millionen hängen vor dem Bildschirm, als die St. Louis Rams die Tennessee Titans in einem epischen Finale besiegen. Die Entscheidung erst Sekunden vor Schluss herbeiführen und dann die Spieler jubeln, ja man kann durchaus sagen ekstatisch über den Platz rennen. Die Fans strömen in die Nacht, lassen die Clubs und Bars explodieren. Rams-Fans begießen ausgelassen ihren Triumph. Titans-Anhänger ertränken ihren Frust. Der Alkohol fließt in Strömen. Autokorsos schlängeln sich durch die Straßen der Stadt, Hupen hallen durch die Nacht. Scheinwerfer werfen alles in ein grelles Licht. Die Stimmung ist ausgelassen, aber bleibt überwiegend friedlich. Jedoch nicht auf dem Bürgersteig vor der Cobalt Lounge im Stadtteil Buckhead. Hier hat Ray Lewis, der Linebacker der Baltimore Ravens, an einer Super Bowl Party teilgenommen. In einem weißen Designeranzug gefeiert und jetzt verlässt er mit 10 Freunden in etwa den Club. Aus irgendeinem Grund bricht ein Streit zwischen ihrer und einer anderen Clique aus. Erst fliegen Worte, dann zerschellt eine Champagnerflasche auf den Kopf eines Mannes aus Ray Lewis Entourage und dann eskaliert die Lage. Es kommt zu einem Handgemenge, an dessen Ende zwei Männer blutend mit mehreren Stichwunden auf dem Gehweg zusammenbrechen und sterben. Schüsse fallen, als ein weißer Lincoln Navigator mit hohem Tempo vom Tatort flieht. In ihm einer der bekanntesten Footballspieler des Landes, Ray Lewis, Linebacker, 24 Jahre alt und jetzt Mordverdächtiger.
Moments ago, Atlanta police announced that they have arrested and charged Baltimore Ravens football player Ray Lewis with the murders of two Decatur men in Buckhead last night following the Super Bowl.
Warum hatte sich Ray Lewis in der Tatnacht umgezogen, bevor er verhaftet wurde? Wo war der weiße Anzug, den er in jener Nacht getragen hatte? Warum behaupten plötzlich alle Limousineninsassen, sie hätten eigentlich gar nichts gesehen?
And it was dark and people were drinking.
Es war dunkel. Die Leute tranken um 4 Uhr morgens im Kneipenviertel. Da waren unterschiedliche Wahrnehmungen vorprogrammiert.
War Ray Lewis der Täter oder ein Justizopfer eines karrieregeilen Staatsanwalts?
Atlanta prosecutors were. Der Staatsanwalt wurde für sein übereiltes Urteil stark kritisiert.
Ein Fall, der bis heute nicht restlos aufgeklärt ist und in dem es nicht nur um Schuld geht, sondern auch um Macht, um Ruhm, um den Preis, den man zahlt, wenn ein Mensch zum Symbol wird und um ein System, das Helden erschafft, Schuldige sucht und beide manchmal im selben Körper findet.
Man nimmt sich, was man will. Viele Gerüchte entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Ray Lewis, einem der größten Linebacker der NFL-Geschichte, zweifachem Super Bowl-Gewinner. Halter diverser Abwehrrekorde, Herz und Stimme der Baltimore Ravens. Auf dem Feld kompromisslos, furchtlos, fast fanatisch, abseits davon wortgewaltig, charismatisch und vor allem fromm. Er zitierte Bibelverse in der Kabine, engagierte sich für soziale Projekte. Doch in jener Super Bowl-Nacht im Jahr 2000 wird aus dem gefeierten Anführer plötzlich ein Verdächtiger, verstrickt in einen Doppelmord. Für die einen ist Ray Lewis damals der Beweis, dass auch Helden fallen können. Für die anderen ein schwarzer Superstar, den man zu Fall bringen will, als Symbol, als Exempel, als Trophäe. Der Fall Ray Lewis spaltet Amerika. Er handelt von Glaube und Gewalt, Ruhm und Verantwortung und pendelt zwischen Wahrheit und Erzählung. Und wir suchen nach Antworten auf die bis heute nicht restlos geklärten Fragen. War Ray Lewis jetzt schuldig oder unschuldig? Und vor allem, warum wurde er vielleicht zur Zielscheibe? Es geht um Justiz und Macht, um Loyalität und Lügen und um eine Liga, die Moral verkauft wie Merchandise. Es geht um die Frage, was am Ende schwerer wiegt, Schuld, Schweigen oder der Hunger nach einer guten Geschichte und darum, was das alles auch über uns als Gesellschaft aussagt. Lakeland, Florida, ein kleiner Ort in der Hitze des amerikanischen Südens. Hier wächst Ray auf. Seine Mutter ist bei seiner Geburt, 1975 war das gerade mal 15 Jahre alt. Sein Vater weg, nicht existent.
Dad verließ uns am Tag meiner Geburt.
Das erzählt Ray bei CBS und bei Dan Patrick berichtet er über die Herkunft seines Namens. Seine Mutter nennt ihn nämlich nach einem Mann, der ihr in der schwierigen Situation damals geholfen hat.
My mom, of course, had me at 15 years old. She didn't have the finances to pay for us to even get out of the hospital, you know? And so there was a friend of hers.
Meine Mutter bekam mich mit 15. Sie konnte sich eigentlich nicht mal das Krankenhaus leisten. Aber da gab es diesen Freund, einen Soldaten mit Namen Ray Lewis. Sie hat ihn um einen Gefallen gebeten und er als mein Vater unterschrieben. Ich traf ihn einmal und versprach, seinem Namen Ehre zu machen.
Ohne Vaterfigur lernt Ray früh Verantwortung zu übernehmen. Er ist der Älteste von insgesamt 4 Geschwistern. Er holt sie aus dem Bett, kämmt seiner Schwester die Haare, bringt alle Kinder zur Schule. Die Mutter hat wechselnde Partner, die sie allesamt misshandeln. Ray ist kaum 10, als er sich schwört, so stark zu werden, dass er sie eines Tages beschützen kann. Das treibt ihn an, dafür trainiert er hart. Der schmächtige Junge legt enorme Muskelmasse zu, um da zu sein, wenn seine Mom ihn braucht. Ray ist ein Kind mit Verantwortung und voller Wut. Er lernt, was er später perfektioniert: Schmerz aushalten, nicht jammern und zurückschlagen. Er nennt das später innere Rüstung. Sie schützt ihn, aber sie verändert ihn auch. Sport wird sein Ventil. Erst ist es Ringen, dann in der Highschool Football. Er ist jetzt nicht der Größte, nicht der Schnellste, aber doch der Härteste. Das hat er ja im Leben, aber auch im Ringen gelernt, in einem Sport, in dem man nicht aufgibt, bis der Gegner am Boden liegt. Ray fällt durch seine Disziplin auf. Er trainiert härter als alle anderen.
Ich hasse Verlieren mehr, als ich das Gewinnen liebe, sogar im Training.
Das sagt er später. Er wollte nie verlieren, nicht mal im Training. Und deshalb ringt er, läuft, hebt Gewichte, bis ihm schwarz vor Augen wird, bis er sich übergibt und seine Hände bluten. Sein Antrieb, wie gesagt, Wut, aber nicht auf andere, sondern auf die Schwäche in sich selbst. Sie treibt ihn an und sie wird ihn nie wieder loslassen. Und sie bringt ihm ein Stipendium an der Universität von Miami ein. Dem Mekka des College-Footballs damals in den 90ern. Hier passt er perfekt rein, denn auch hier wird Schwäche als etwas Schlechtes angesehen. Es geht dann nur ums Gewinnen und Lewis kanalisiert seine Wut genau auf dieses Ziel. Auf dem Feld als Linebacker und in der Kabine als Antreiber. Getrieben eben durch die Wut, aber zusätzlich noch durch seinen tiefen Glauben, die Hinwendung zu Gott und zur Religion. Ist vielleicht auch eine Folge seiner schwierigen Kindheit, die Flucht in die Bibel quasi und die Verheißung auf eine bessere Zukunft. Und dass alles, was er durchmachen muss, einen tieferen Sinn hat. Ray predigt im Kreis seiner Teamkameraden über Disziplin, über Glaube, über Opfer, Stärke, Kontrolle und wird so zum Herz dieser Mannschaft. Let's go. Let's go. Family on three, family on three. One, two, three. Denn Ray ist laut, besessen, charismatisch und nach 3 Jahren auch reif für die NFL. 1996 draften ihn die Baltimore Ravens, eine damals noch junge Franchise auf der Suche nach Identität und Identitätsfiguren. Ja, und die Franchise findet Ray Lewis. Mit gerade mal 21 Jahren wird er zum Anführer einer Defense, die bald als eine der härtesten der NFL gelten wird. Und er wird damit zum Vorbild, zum Idol und auch zu einem Symbol für den amerikanischen Traum in seiner brutalsten Form, nämlich den Aufstieg durch Härte. Ray wird der Mann, dem Baltimore vertraut und den Amerika bewundert, aber auch zu einem Mann, dem vielleicht schon damals niemand widerspricht. Und vielleicht ist genau das auch der Schlüssel, um zu verstehen, was später passiert. Denn Ray Lewis ist zu diesem Zeitpunkt längst nicht nur ein Spieler, er ist ein Gesicht, ein Symbol, wie gesagt, eine Marke. Und in einer Liga, die ihre Helden liebt, wird aus einem Symbol schnell auch eine Projektionsfläche für Bewunderung, aber auch für Verdacht. Wichtig für unsere Geschichte ist, dass Fans und Teamkollegen ihn schon damals als moralische Führungsfigur sehen und akzeptieren und dass die Öffentlichkeit ihn als Priester mit Schulterpads glorifiziert und seine Härte als Tugend sieht, seine Disziplin als Glaubenssatz versteht. Das macht ihn erst zum Vorbild und sein nach außen getragener Glaube macht ihn dann schon fast zu einer Heilsfigur und damit auf der einen Seite unangreifbar, aber auf der anderen Seite trotzdem auch wieder verletzlich. Und an den Ereignissen der Nacht des Super Bowl 34 zeigt sich, wie nah diese Unangreifbarkeit und Verletzlichkeit dann beieinander liegen. Schauen wir uns nochmal genauer an, was in dieser Nacht in Atlanta passiert ist, beziehungsweise was wir überhaupt darüber sicher wissen. Ray Lewis sitzt also wie viele andere NFL-Stars erst als Promi im Publikum, hat den Sieg der Rams verfolgt und zieht danach mit seiner Entourage um die Häuser, zeigt sich bei einigen der zahlreichen Super Bowl-Partys in den Clubs der Stadt. Die letzte Station seines Party-Hoppings ist diese Cobalt Lounge, über die wir eingangs schon gesprochen haben, im nobleren Viertel Buckhead. Das ist eine Bar, in der sich Promis, nicht nur Sportler, sondern auch Models und Menschen aus der Musikbranche zum Beispiel, quasi die Klinke in die Hand geben. Lewis hat sich dem Anlass entsprechend gekleidet, trägt einen weißen Designeranzug, ziemlich auffällig und natürlich auch ziemlich teuer. Er ist mit rund 10 Freunden unterwegs, darunter Reginald Oakley und Joseph Sweeting, alte Bekannte aus Miami. Sie trinken zusammen, sie feiern, sie reden laut, soweit jetzt nichts Besonderes. Doch als sie zusammen gegen 3:30 Uhr morgens den Club verlassen in Richtung ihrer Stretchlimo, reden sie nicht mehr nur laut, sie schreien. Plötzlich fliegen Worte auf dem Bürgersteig vor dem Club hin und her. Lewis und seine Entourage, die geraten nämlich mit einer Gruppe anderer Männer aneinander. Warum? Ist bis heute nicht geklärt worden. Zu der anderen Gruppe gehören Jethan Baker und Richard Lawler. Und es entbrennt diese hitzige Diskussion. Und plötzlich haut einer mit einer Champagnerflasche Oakley über den Kopf. Und dann eskaliert alles. Und Sekunden später liegen etwa 180 Meter vom Club entfernt zwei Männer blutend auf dem Asphalt. Baker und Lawler. Beide mehrfach mit einem Messer in Brust und Herz gestochen. Sie sterben noch bevor der Krankenwagen eintrifft. Zu diesem Zeitpunkt sitzen Ray Lewis und sein Gefolge bereits in der angemieteten weißen Stretch-Limo, die mit quietschenden Reifen davonrast. Schüsse peitschen ihnen hinterher, treffen die Limousine, stoppen sie aber nicht. Lewis verschwindet in die Nacht, er steigt am Hotel von Joseph Sweeting kurz aus, nimmt dann ein Taxi zu seinem eigenen Hotel. Und Stunden später findet die Polizei die Limousine, geparkt vor einem dritten Hotel, außen mehrere Einschusslöcher, innen Blutspuren. Wer den Wagen angemietet hat, schnell ermittelt. Ray Lewis war's. Und in der Lobby des Hotels entdecken die Polizisten dann auch den Fahrer, Dwayne Fassett. Er zittert am ganzen Körper, raucht Kette, er erzählt nervös alles, was er weiß oder glaubt zu wissen. Dass alle im Wagen plötzlich panisch gewesen seien, einige geblutet hätten und dass zwei der Mitfahrer, Reginald Oakley und Joseph Sweeting, damit geprahlt hätten, sie hätten ihren Mann erstochen. Und dass Lewis auf der Flucht das hier gesagt haben soll.
Let's get the fuck out of here.
Lasst uns hier schnell abhauen. Und ihr haltet die Klappe. So wird meine Football-Karriere nicht enden.
Wenig später entdecken Ermittler dann in einem Müllcontainer in der Nähe des Tatorts ein Messer. Eines, wie es im Sports Authority in Atlanta verkauft wurde. Ein Sportladen. Dort hatte Ray Lewis einige Tage vorher Autogramme gegeben und zwei seiner Freunde, nämlich Oakley und Sweeting, so stellte sich später heraus, haben dort Messer gekauft. Die Ermittler fahren also zu Lewis' Hotel, um ihn zu befragen, Beweise zu sichern und sie erleben ihn unkooperativ, erzählt Clara Toomer, damals bei Court TV angestellt, in einer ESPN-Doku.
Ray Lewis hat die Polizei angelogen und die wussten das. Und von da an lief einiges schief.
Die Polizei findet in Rays Hotelzimmer auch Blut. An der Tür, am Waschbecken, auf einem Handtuch. Sie finden Kassenzettel für Messer. Fragen nach einem weißen Designeranzug, den er Zeugen zufolge zum Tatzeitpunkt getragen haben soll. Doch der ist nicht mehr aufzufinden. Lewis selbst sagt später, er habe ihn in eine Reinigung gebracht. Wohin genau, das könne er aber nicht mehr sagen. Zeugen aus seiner Gruppe erzählen dagegen, jemand habe nach der Tat Kleidung in einen weißen Müllsack gestopft und ihn in einem Container entsorgt. Die Polizei geht tagelang diesen Spuren nach. Sie sucht nach diesem Anzug, findet ihn aber nicht, er bleibt verschwunden und damit auch das wichtigste Beweisstück in diesem Fall. Der weiße Anzug ist von diesem Moment mehr als nur Kleidung. Er wird zu einem Symbol für alles, was in dieser Nacht unklar bleibt und für all das, was verschwunden ist, in Blut, Angst und Schweigen. Am 11. Februar 2000 werden Ray Lewis, Reginald Oakley und Joseph Sweeting verhaftet. Die Anklage lautet Murder, Felony Murder, Aggravated Assault. Wir klären diese Begriffe gleich. Atlanta steht Kopf. Baltimore steht Kopf. Im Prinzip die ganze USA und natürlich auch die NFL. Lewis Anwalt erklärt damals das hier.
I'm saying that Ray was at the scene where the crime took place and he had nothing to do with these murders.
Ray war am Tatort, aber er hatte mit den Morden nichts zu tun. Und ich bin sicher, das wird sich nach der Befragung aller Zeugen auch herausstellen.
Die Wochen danach, Verhöre, Schlagzeilen, Leaks, Aussagen, die nicht zusammenpassen, ein Messer ohne verwertbare Spuren, eine Limousine voller Blut, ein weißer Anzug, der nicht mehr aufzufinden ist. Also ganz viele Indizien, aber eben keine wirklichen Beweise. Vorstrafen aus der Vergangenheit werden dann noch nach außen ans Tageslicht gezerrt. Lewis zum Beispiel war zu College-Zeiten in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt gewesen. Oakley und Sweeting. Die wurden mit Gangkriminalität in Verbindung gebracht. Aber zu den aktuellen Anschuldigungen, da ist die Beweislage äußerst dürftig. Und so beginnt im Mai 2000 dann der Prozess, der am Ende keine 4 Wochen dauern wird, der aber zu einem medialen Ereignis natürlich wird. Die 3 Männer werden dann wegen, ich hatte es eben gesagt, Murder, Felony Murder und Aggravated Assault angeklagt. 3 Worte, die im US-Recht sehr, sehr schwer wiegen. Murder, also Mord, bedeutet vorsätzliches Töten mit Absicht, mit Tötungswillen. Und darauf steht in Georgia lebenslange Haft, in manchen Fällen sogar die Todesstrafe. Felony Murder ist eine Besonderheit des amerikanischen Rechts und bedeutet, wer bei einer schweren Straftat beteiligt ist, bei der ein Mensch zu Tode kommt, kann ebenfalls wegen Mordes angeklagt werden. Auch dann, wenn er selbst nicht zugestochen hat. Und Aggravated Assault bedeutet besonders schwere Körperverletzung, eine Attacke mit tödlicher Waffe oder der Absicht, schwer zu verletzen. Lewis drohte also eine erhebliche Strafe, aber schnell wird klar, wie porös die Beweislage damals wirklich ist. Der leitende Distriktstaatsanwalt Paul Howard, der führt die Anklage persönlich, was eigentlich ungewöhnlich für einen Staatsanwalt seiner Ebene ist und für Howard im Besonderen. Der hatte nämlich selbst bis zu diesem Fall 4 Jahre lang überhaupt keinen Prozess mehr geführt. Viele Beobachter vermuten, er sieht hier die Chance für den persönlichen ganz großen Auftritt. Ein High-Profile-Case, ein Fall, der Karrieren machen kann. Und Howard weiß das natürlich. Sieht in diesem Fall vielleicht genau seine Bühne und auf der trägt er auch ganz dick auf. Er geht ganz früh an die Öffentlichkeit, präsentiert eine Mordanklage, noch bevor die Beweislage das eigentlich überhaupt hergibt. Er spricht in seinem Auftritt vor der Jury von Mord, Schuld, Verantwortung. Problem ist nur, seine Rhetorik ist größer als seine Beweise. Er behauptet, Ray Lewis habe die Opfer direkt angegriffen, aber er kann das nicht belegen. Der Fahrer Dwayne Fassett, der hatte der Polizei zunächst erzählt, er habe Lewis kämpfen sehen. In der Verhandlung sagt er dann aber, er sei sich gar nicht mehr sicher, was er überhaupt definitiv sagen könne, dass er nämlich nicht gesehen habe, wie Lewis jemanden schlug. Angeblich soll die Polizei seine erste, die belastende Aussage mit Gewalt aus ihm herausgeholt haben. Das behauptet zumindest Lewis-Anwalt Ed Garland später bei ESPN.
Er erzählte mir, wie er geschlagen, eingeschüchtert wurde, wie er entkräftet war, sie ihm Worte in den Mund legten und dass Ray unschuldig ist.
Tja, Wahrheit oder Dichtung, wir wissen es nicht. Andere Stimmen behaupten, die Verteidigung habe Druck ausgeübt. Das Einzige, was wir wirklich belegen können, dass diverse Zeugen ihre Aussagen ändern. Was nachts auf dem Bürgersteig passiert ist, klingt auf der Zeugenbank plötzlich wieder ganz anders, als noch bei den Vernehmungen zuvor erzählt wurde. Der Prozess gegen Lewis lebt also mehr von Symbolen, Emotionen und Schlagzeilen als von echten Beweisen. Und das muss sich dann auch Howard schnell eingestehen. Seine vermeintlichen Beweise bröckeln immer mehr. Die Mordanklage ist am Ende nicht mehr zu halten. CNN-Reporter Ed Lavandera fasst es so zusammen.
Das Mordverfahren brach im Live-TV zusammen. Zeugen änderten ihre Aussagen. Die Verteidigung untergrub ihre Glaubwürdigkeit. Der Staatsanwalt musste die Mordanklage fallen lassen und bot einen Vergleich an.
Der Staatsanwalt ändert also seine Taktik. Er muss es, wenn er wenigstens einen Teilerfolg erzielen will. Denn er weiß auch, wenn Ray Lewis jetzt komplett freigesprochen wird, steht seine Behörde und steht vor allem er als Verlierer da. Also setzt er auf einen Deal, nach dem Motto, lieber ein Schuldeingeständnis, wenn es auch noch so klein ist, als gar kein Urteil. Überspitzt gesagt, das ist wie einst bei Mafia-Boss Al Capone, lieber wegen Steuerhinterziehung drankriegen als gar nicht. Tja. Und mehr war jetzt im Fall von Ray Lewis einfach nicht zu kriegen, kritisiert auch Lester Munson von Sports Illustrated bei ESPN.
Wir wissen nichts darüber, was in der Nacht passierte, dank mittelmäßiger Polizeiarbeit und einer miesen Staatsanwaltschaft.
Also die Staatsanwaltschaft drängt auf einen Deal. Lewis soll gegen die Mitangeklagten aussagen und dafür wegen schwerer Körperverletzung 3 Jahre ins Gefängnis gehen. Lewis lehnt das natürlich ab. Ein Schuldeingeständnis, egal in welcher Form, komme für ihn überhaupt nicht in Frage. Eine Haftstrafe sei inakzeptabel. Allerhöchstens akzeptiere er eine Bestrafung für ein Vergehen, also eine viel geringere Anklage. Und so kommt's dann auch am 5. Juni 2000. Dann kommt diese Wende in dem Prozess. Die Mordanklage gegen Ray Lewis wird fallen gelassen, weil er sich der Behinderung der Justiz schuldig bekennt. Er räumt also ein, dass er bei seiner Vernehmung falsche Aussagen gemacht habe und außerdem der Polizei keine vollständigen Angaben zu seinen Begleitern gegeben habe. Dafür bekommt er dann 1 Jahr auf Bewährung aufgebrummt. Er muss aber noch gegen Oakley und Sweeting aussagen. Doch diese Aussage, die er da macht, ist wachsweich. Er habe gesehen, wie Oakley mit der Hand schlug, in der das Messer war, mehr aber auch nicht. Ob er jetzt zugestochen hatte? Je ne sais pas. Und so spricht die Jury Oakley und Sweeting dann auch frei. Also Freispruch in den Mordanklagen. Die Tötungen gelten am Ende als Notwehr. Und viele fragen sich, ging es hier eigentlich jemals wirklich um Gerechtigkeit oder vielleicht doch nur um ein Exempel? Der große Name, die öffentliche Bühne, alles passte zu einem Fall, der am Ende mehr Symbol als Strafsache geworden ist und strafrechtlich dann ja auch folgenlos blieb. Zivilrechtlich einigt Ray sich später mit den Hinterbliebenen, zahlt sowohl an Kelly Smith, die Verlobte von Richard Lawler, als auch an die Großmutter von Jacynth Baker jeweils über $1 Million. Aber nicht als Schuldeingeständnis, beteuert er, sondern natürlich nur aus Mitgefühl.
Ich konnte diese beiden jungen Männer nicht zurückbringen, aber ich hatte genug, um etwas zu geben. Also gab ich.
So wird er später sagen. Zivilrechtliche Vergleiche sind in den USA häufig. Sie ersetzen kein strafrechtliches Urteil, schließen die Tatsachenfrage aber auch nicht aus. Auf dem Papier ist der Fall für Ray Lewis damit auf jeden Fall juristisch dann beendet. Keine Haft, keine Verurteilung wegen Gewaltdelikten, nur wegen eines Vergehens wegen Behinderung der Justiz. Juristisch kommt er frei und präsentiert sich dann als Unschuldiger.
Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich unschuldig bin. Und das sage ich auch jetzt.
Wobei ja weder seine Schuld noch seine Unschuld überhaupt bewiesen worden war. Anyway. Und was war sportlich? Während der Ermittlung halten ihn die Baltimore Ravens vom Training fern, um die Mannschaft vor dem Rummel zu schützen. Die NFL verhängt dann eine Geldstrafe von $250.000, die übrigens seinerzeit höchste, die jemals gegen einen Spieler verhängt worden war, der nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Am Ende wusste niemand mehr, was eigentlich wirklich passiert war, nur dass alle Beteiligten ihre eigene Wahrheit verteidigen. Eigentlich müsste der Ruf von Ray Lewis ja ruiniert sein, könnte man eigentlich meinen. Aber in Baltimore, da sehen sie es anders. Die Stadt empfängt ihn, ihren sportlichen Helden, wieder mit offenen Armen. Moralische Bedenken? Die gibt's nicht. Lewis wird im Trainingslager von Kollegen und Anhängern empfangen wie ein verlorener Sohn. Sie recken Plakate und Banner in die Höhe und schreien aus voller Kehle. Für Ray beginnt damit ein neues Kapitel, in dem er das Erlebte als göttliche Prüfung beschreibt. Alles, was er durchgemacht hat, sei Teil des Plans, den Gott mit ihm hatte. Gott habe ihn geprüft mit allem, was er ihm in seinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt auferlegt hat. Angefangen bei seiner schwierigen Kindheit, über die Tat nach dem Prozess bis hin zur Schande, die er dann vor Gericht erleiden muss. Ray zieht mit seiner Version von Kanzel zu Kanzel, beziehungsweise auch durch die Talkshows des Landes. Er erzählt von Tälern und Bergen, von Tränen und Umkehr. Und in Baltimore nennen sie ihn ja ohnehin schon den Prediger mit Schulterpads. Und mit seiner Version der quasi Erlösung und göttlichen Prüfung schließt er dann für viele Amerikaner die Lücke zwischen einem ungeklärten Verbrechen und eben auch dem klaren Gefühl, dass natürlich alles irgendwo einen Sinn ergeben muss. Und dazu kommt dann auch noch seine klare Botschaft.
Gott macht keine Fehler.
Und wie zum Beweis für diese These, Ray Lewis ist danach wirklich back. Er spielt die folgende Saison, als hinge sein Leben davon ab. Er tackelt härter als je zuvor, läuft schneller als jemals und agiert auf und neben dem Platz nochmal einige Dezibel lauter. Für seine Mitspieler wird er der General, für die Kommentatoren der emotionale Mittelpunkt der Defense. Und die wird zu einer der besten der NFL-Geschichte und damit Garant für die Meisterschaft, denn die Baltimore Ravens gewinnen mit und dank Ray Lewis nur ein Jahr nach dem Mord von Atlanta und dem Prozess den Super Bowl 35. Und Ray Lewis wird auch noch MVP, Most Valuable Player. Die Amerikaner sind begeistert. Die Kameras fangen ihn in Tränen aufgelöst ein, auf Knien mit den Händen zum Himmel ausgestreckt. Gott hat ihn geprüft und jetzt für alles Leiden mit dem Super Bowl-Sieg, dem Super Bowl-Ring belohnt. Dieser Sieg, dieser Moment auf der größten Bühne der Welt ist für ihn der ultimative Beweis, dass Gott ihn tatsächlich geführt hat. Ja, und das ist ein Narrativ, das in weiten Teilen der US-Bevölkerung natürlich verfängt. Die Geschichte des geläuterten Sünders, der von Gott geleitet wird. Die Geschichte vom Mann, der durchs Feuer gehen musste und als Glaubenskrieger dann wieder aufersteht. Solche Stories liebt man in den USA. Dieselben Medien, die ihn zuvor schon zum Täter gemacht hatten, feiern ihn nun als Erlösten. Es ist, als hätte Amerika beschlossen, dass der Fall jetzt abgeschlossen ist und die Geschichte ab sofort komplett anders erzählt werden muss, erzählt werden darf. Und Ray erzählt die Geschichte eben genau so, wieder und wieder, in Kirchen, in Jugendzentren und bei Sponsoren-Events.
And the first night I was in jail, a whisper came to my ear and it said,
in der ersten Nacht im Gefängnis hörte ich ein Flüstern. Es sagte, kannst du mich hören? So klar habe ich Gott nie zuvor gehört.
Seine Gesten werden dabei immer größer, seine Worte immer pathetischer. Er spricht wieder von Sünde, Opfer, Wiedergeburt, aber er spricht nie von Schuld und vor allen Dingen, er spricht auch nie von Baker und Lawler. Die schweigt er tatsächlich tot, die Namen. In Talkshows nennt man ihn ab sofort Vorbild. Die Medien bauen ihn zu einer Art moralischer Instanz auf, zum Inbegriff des Glaubens an zweite Chancen. Natürlich auch mit Kalkül. Die TV-Sender wissen, damit können sie Quote machen. Und das merkt selbstverständlich auch die NFL schnell. Eine Liga, die, wenn man es martialisch formuliert, Gewalt braucht, um zu funktionieren. Sie findet in ihm die perfekte Symbolfigur. Ein Mann, der irgendwie für Gewalt steht, aber sie eben mit Glauben verbindet. Ein Mann, der eine Erlösungsgeschichte zu bieten hat, die sich natürlich bestens inszenieren und vermarkten lässt. Ob das jetzt alles letztlich der Wahrheit entspricht, das ist erstmal nebensächlich. Vergebung ist im Sport, nicht nur in der NFL, eben auch Teil des Geschäfts. Aber auch das nur solange du Leistung bringst. Dann braucht es nicht unbedingt Wahrheit, dann muss nur die Geschichte gut und groß genug erzählt werden können. Ja, vor allem im Sport gibt es eben diese Regel. Wenn du gewinnst, wird dir fast alles verziehen. Und Ray Lewis ist der Beweis dafür, vielleicht einer der spektakulärsten. Vor allem in der NFL, in einer Liga, die Helden baut, solange sie liefern und sie fallen lässt, sobald sie es nicht mehr tun. Aber manchmal passiert etwas Seltsames. Ein gefallener Held kehrt zurück und plötzlich lohnt es sich, aus Schuld einen Mythos zu machen. Die NFL hat daraus längst ein System gemacht. Die zweite Chance ist dort keine Gnade, sie ist auch so eine Art Geschäftsmodell. Michael Vick, Brett Favre, Brett Roethlisberger, Adrian Peterson, Deshaun Watson. Nicht, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie wertvoll sind. In diese Logik passt auch Ray Lewis perfekt. Brutaler Körper, erhobene Hände zum Himmel, Prediger mit Schulterpads. Es ist ein Mann, der das liefert, was die NFL gut verkaufen kann. Wenn man so will, Erlösung statt Aufarbeitung. Denn in dieser Liga ist der Körper Kapital. Und solange der funktioniert, wird Moral gerne auch mal zur Nebensache. Das Publikum liebt die Geschichte vom geläuterten Sünder. Sie spiegelt schließlich die Sehnsucht nach Vergebung, nicht nach Wahrheit. Und dieser Mechanismus gehört zur NFL, aber gehört nicht der NFL alleine, denn er ist Teil eines größeren Systems, ein Teil unserer Gesellschaft. Auch wir erschaffen Helden. Wir heben sie in den heiligen Stand und wir glauben lieber an Geschichten als an Realität. Und Ray Lewis erfüllt das alles. Er verkörpert Gewalt, überdeckt sie mit Glauben, gesteht keine Schuld, bekommt aber trotzdem Vergebung, weil sich so eine Erlösungsgeschichte einfach besser liest als diese brutale Wahrheit, mit der wir sowieso schon jeden Tag in unserem eigenen Leben konfrontiert sind. Wir sind alle anfällig dafür. Diese Erzählungen sind angenehmer als das, was wirklich passiert. Tja, und was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Wir wissen es nicht. Zwei Männer sind gestorben, okay, das wissen wir. Aber es gibt keinen Beweis, dass Ray Lewis ein Messer geführt hat. Aber es gibt auch keinen, dass er überhaupt nichts damit zu tun hatte. Sein Anzug ist verschwunden, die Spuren sind weg, seine Aussagen sind widersprüchlich. Man könnte sagen, er schwieg, Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Loyalität. Klar, aus Selbstschutz, aber dieses Schweigen hält dann trotzdem die Wahrheit bis heute im Dunkeln. Juristisch mag gelten in dubio pro reo, moralisch bleibt aber eine Frage. Gilt das auch für jemanden, der eine Wahrheit vielleicht kennt, sie aber nicht ausspricht? Vielleicht ist Ray Lewis ja kein Mörder, aber er hat zumindest zwei Familien ohne Antworten zurückgelassen. Und auch das hinterlässt eine gewisse Schuld, die nicht unbedingt mit einer Millionenzahlung dann auch wieder gut zu machen ist. Und trotzdem ist Schuld nur ein Teil dieser Geschichte. Der andere ist die Rolle, die man ihm zugedacht hat. Der Staatsanwalt, die Medien, die Liga, alle brauchten etwas von Ray Lewis. Ein Täter, ein Helden, ein Sünder, vielleicht ein Beweis, ein Symbol. Er war alles zugleich. Und deshalb wurde er auch so tief mit hineingezogen in Verdacht, Mythos und Erwartung. Und vielleicht ist genau das die Wahrheit in diesem Fall. Dass Gerechtigkeit eben nicht nur von Fakten abhängt, sondern von den Geschichten, die darüber erzählt werden und den Rollen, die wir darin verteilen. Am Ende bleibt ein Mann, der die Hände zum Himmel streckte und eine Wahrheit hinter sich ließ, die niemand heben konnte. Ein Fall ohne Urteil, nur Fragen. Und ein System, das weitersucht nach Helden, nach Schuldigen und manchmal nach beiden im selben Körper. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.